DW Menschen und Märkte.
Gestörte Kommunikation. Was läuft falsch bei den Verhandlungen zwischen Griechenland und der EU? Ende einer Ära. Nach 31 Jahren fällt in Europa die Milchquote. Und Jobsuche nach Mars. Internetpioniere wollen den Arbeitsmarkt umkrempeln. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Seit 4 Tagen verhandeln sie ohne Pause. Die früher einmal Troika genannten Kreditgeber, Internationaler Währungsfonds, Europäische Zentralbank und EU-Kommission sitzen in Brüssel und in Athen mit den Finanzexperten der griechischen Regierung zusammen. Konkrete Ergebnisse beim Ringen um ein Reformprogramm für Griechenland gibt es bisher nicht. Warum lassen sich die Gegensätze der Verhandlungsparteien so schwer überbrücken? Und wie findet man zurück zu einer gemeinsamen Sprache? Wolfgang Landmesser hat sich auf die Suche nach Antworten begeben.
In einem Café im Athener Studentenviertel Exarchia sitzt eine Gruppe junger Schauspieler zusammen. Das erste Treffen für ihr neues Stück Cinderella. Eine fröhliche Runde, aber jeder und jede von ihnen müsse kämpfen, um mit dem Beruf über die Runden zu kommen, erzählt Katharina. Die Proben werden nicht bezahlt und die können Monate dauern. Wir bekommen nur für die Aufführungen Geld, abhängig von den Ticketverkäufen. Das ist anstrengend. So kann man nicht überleben. Die meisten von unseren Freunden arbeiten als Kellner oder in anderen Jobs. Sie selbst verwaltet eine Immobilie im Familienbesitz, aber die Mieteinnahmen wurden zuletzt von den Steuern aufgefressen. Deswegen hofft sie, dass es der neuen griechischen Regierung gelingt, bald einen Kompromiss mit ihren internationalen Geldgebern zu finden. Aber fair müsse er sein. Solange wir überleben können, auf zivilisierte Weise und mit Menschenrechten, sage ich ja zu einem Kompromiss. Aber wenn wir Würde oder Selbstachtung opfern müssen, nur um des Geldes oder der Einheit willen, dann nicht. Noch genießt die Syriza-Regierung viel Sympathie bei Katharina und vielen anderen Griechinnen und Griechen. Auch der Wirtschaftswissenschaftler Jens Bastian traut den Leuten um Ministerpräsident Alexis Tsipras nach wie vor zu, einen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten.
Ich glaube, dass diese Regierung eigentlich eine Chance hat, obwohl sie schon einige Zeit verspielt hat in den ersten Monaten, den Reformbegriff in Griechenland, der erheblich negativ belegt ist, wieder positiv definieren kann.
Andererseits hätten Syriza und der rechtsnationale Koalitionspartner Anel bisher kein überzeugendes Reformprogramm präsentiert. Das müsse sich jetzt ändern.
Es ist bisher zu wenig erkennbar, wie die neue Regierung sich auf Prioritäten konzentriert. Viel zu oft werden zu viele Reformansätze vorgestellt, diskutiert, und es bleibt ein Eindruck der Konfusion hängen, das nicht erkennbar ist. Auf was wollt ihr euch jetzt konzentrieren?
Auch der deutschstämmige Grieche Walter Fisshaber kritisiert, dass einige Regierungsmitglieder agierten, als seien sie noch in der Opposition. Der Politikberater hält die neue Regierung aber durchaus für fähig, Reformen auf den Weg zu bringen.
Es gibt auch einige, die vielleicht nicht fähig sind. Das hat es aber in allen griechischen Regierungen gegeben. Aber ich glaube, dass es bei den wichtigen Ministerien, es ist eine Frage der Zeit. Natürlich, das ist das Problem. Zeit ist nicht da.
Eine politische Einigung erscheint ihm immer noch möglich. Aber in den konkreten Gesprächen herrscht bisher Stillstand. Die Vertreter der Ex-Troika, jetzt Institutionen genannt, fordern belastbare Zahlen. Die griechische Regierung will vor allem ein Ende der Sparprogramme erreichen, Schluss mit der verhassten Austerität. Gleichzeitig plant sie neue Ausgaben, um Menschen zu helfen, die besonders von der Krise betroffen sind. Dafür müsse sie aber auch endlich die Staatseinnahmen in Schwung bringen, sagt Walter Fisshaber.
Ich glaube, die wichtigste Reform, die auch relativ kurzfristig Erfolge nachweisen kann, ist die Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
Sein Kollege Jens Bastian setzt auf den Dreiklang aus Kampf gegen Steuerflucht, gegen Korruption und einen neuen Ansatz zur Privatisierung von Staatsunternehmen. Auch die junge Schauspielerin Katharina findet es ungerecht, dass vor allem die normalen Leute richtig heftig Steuern zahlen müssen. Viele reiche Griechen seien dagegen unberührbar gewesen. Wenn die Syriza-Regierung das verändern könnte, hätte sie wirklich etwas erreicht.
Wolfgang Landmesser. Turbomilchkühe werden sie genannt. Kühe, die bis zu 50 Liter Milch am Tag liefern können. In Zukunft könnte es noch mehr davon geben, denn die Europäische Union will seit heute nicht mehr regulierend in den Milchmarkt eingreifen. Die sogenannte Milchquote fällt. Der Grund: der steigende Konsum von Milch und Käse weltweit. Nun, da Bauern so viel Milch produzieren können, wie sie wollen, sollen neue Märkte ins Visier genommen werden, wie beispielsweise China. Dort wird schon heute häufig ein ordentlicher Preis bezahlt. Schließlich glaubt man dort gerne, dass die deutsche Milch ausschließlich von glücklichen Kühen kommt. Karin Bentsch über das Ende einer Ära.
Jan Wolfers ist froh, dass die Milchquote fällt. Der Jungbauer hält 150 Kühe auf seinem Hof in Nettetal in Nordrhein-Westfalen. Ohne Quote darf Wolfers nun so viel Milch produzieren, wie er will und verkaufen kann. Eingeführt wurde die Quote vor 31 Jahren. Damals produzierten europäische Landwirte viel zu viel Milch. Milchseen und Butterberge entstanden. Die Quote sollte das Angebot begrenzen und damit die Preise stabil halten. Wer mehr herstellte, musste Strafen zahlen. Doch nun rechnen viele Landwirte mit einer steigenden Nachfrage nach Milchprodukten weltweit. Vor allem in Ländern, die wirtschaftlich aufholen.
Unsere Hauptmärkte werden eigentlich in Zukunft eher der asiatische Raum werden, weil da die Weltbevölkerung zurzeit doch enorm ansteigt,
sagt Jungbauer Wolfers der ARD. Milchpulver für China, Indien und Afrika. Wolfers will von Nettetal in die Welt exportieren. Ganz anders Landwirt Michael Braun. Er hält 70 Kühe auf seinem Hof im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Braun kriegt Sorgenfalten wegen der wegfallenden Milchquote, denn er will auch in Zukunft nicht für den Massenmarkt produzieren, sondern seine Milch in kleiner Menge als Qualitätsprodukt verkaufen.
Bei der Faire Milch werden keine Futtermittel aus Übersee eingesetzt. Es wird überwiegend Gras an die Kühe gefüttert und man hat auch den sogenannten Kraftfutteranteil beschränkt. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht diese Turbomilchkühe haben.
Turbomilchkühe liefern etwa 50 Liter Milch pro Tag. Für die grüne Europaabgeordnete Maria Heubuch, selbst Milchbäuerin im Allgäu, wird mit der Abschaffung der Quote die Industrialisierung der Milchbranche vorangepeitscht. Sie befürchtet, dass ohne Quote wieder deutlich mehr Milch auf den Markt schwappen wird und die Preise einbrechen werden.
Wünschen würde ich mir, dass wir es schaffen, ein Kriseninstrument zu installieren, wenn der Preis zu stark fällt, die Produktion zu drosseln.
Also eine Milchquote auf Knopfdruck für Krisenzeiten. Die sind erreicht, wenn die Produktionskosten bei etwa 40 Cent pro Liter liegen und die Bauern aber nur noch etwa die Hälfte dafür von den Molkereien bekommen. Auch der Einzelhandel und die Discounter drücken die Preise. Der Milchtrinker entscheidet also, was er in den Einkaufswagen stellt. Masse oder Klasse, billig oder teuer. Die Bilanz der Milchquote ist ernüchternd, meinen die Kritiker. Sie habe es nicht geschafft, die Preise dauerhaft stabil zu halten. Und viele Höfe verschwanden trotzdem. Ganz massiv zum Beispiel in Spanien und Polen, aber auch in Deutschland. Von den ehemals 365.000 Höfen vor der Einführung der Milchquote hat nur etwa jeder fünfte Hof überlebt. Nun bekommen die Bauern mehr unternehmerische Freiheit, aber auch neue Risiken durch den globalisierten Milchmarkt.
Karin Bentsch berichtete. Der deutsche Arbeitsmarkt brummt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März wieder unter die Marke von 3 Millionen gesunken. Insgesamt sind in Deutschland demnach 6,8% der Menschen ohne einen festen Job. 3 ehemalige Google-Mitarbeiter wollen, dass die Arbeitslosenquote noch weiter zurückgeht. Und sie wollen erreichen, dass die Jobsuchenden auch eine Arbeit finden, die zu ihnen passt. Sie wollen den Stellenmarkt mit einer neuen Online-Plattform revolutionieren. Sabine Kinkertz hat das Startup besucht.
Berlin, Torstraße, Höhe Rosenthaler Platz. Eine hippe, quirlige Gegend im Bezirk Mitte. Auf dem Klingelschild im zweiten Hinterhof steht noch der Name des Vormieters, von dem Jobspotting die kleine Büroetage unter dem Dach übernommen hat. Inklusive der Möbel und der schon etwas angegriffen wirkenden Kaffeemaschine, an der sich Robin Haag zu schaffen macht. Der 28-Jährige ist einer von 4 Chefs und für das zuständig, was man früher den kaufmännischen Bereich nannte. Seine 3 Co-Gründer sind langjährige Google-Mitarbeiter, hochspezialisierte Entwickler, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Stellenmarkt im Internet zu revolutionieren. Aus der Jobsuche wollen sie das machen, was Unternehmen wie Spotify, Pandora oder Netflix aus der Musik- und Filmsuche gemacht haben.
Alles, was auf Empfehlungen basiert, wo die Maschine sozusagen dazu lernt, warum gibt es das nicht im Jobbereich? Und die Antwort ist, dass es technologisch sehr schwer ist nachzubilden und viele Stellenanzeigen das auch schon seit Jahren probieren, aber es sehr, sehr schwer ist. weil man mit semantischer Suche Texte vollautomatisch auslesen muss und auf der anderen Seite über den Jobsuchenden viel mehr Informationen braucht, Fähigkeitsprofile und Ganzprofile anlegen muss. Das nennt sich Open Skills Graph und man dann diese beiden Sachen aufeinander matchen muss.
Genau das bietet Jobspotting seit Anfang des Jahres an. Die Meta-Suchmaschine greift auf rund 200.000 Jobs in Deutschland und England im Bereich IT und Marketing zu. Da sei der Bedarf am höchsten, sagt Haag. Jobspotting arbeitet mit klassischen Stellenportalen wie Monster.de, Xing oder Stepstone zusammen, bei denen Firmen Anzeigen aufgeben. Die Meta-Suchmaschine klassifiziert die Angebote, analysiert sie und schlägt den eigenen Kunden passende Angebote vor. Zielgruppenanalyse, so lautet das Zauberwort.
Man gibt sein Fähigkeitsprofil an. Wir haben 30.000 Skills, Fähigkeiten, die auch untereinander verknüpft sind und in sowas wie einer riesigen Karte. Man versteht, dass beispielsweise Marketing, Online-Marketing näher ist als beispielsweise irgendwie Java oder CSS, also Computersprachen. Und die haben dann aber wieder auch eigene Cluster. Und dann das Senioritätslevel und auch hier wieder, wo man denn sucht. Und dann fangen wir an, das zu matchen.
Je nachdem, wie der Jobsuchende mit der Trefferliste verfährt, ob er Angebote annimmt oder ablehnt, aber auch abhängig davon, wie er seine Fähigkeiten eingrenzt, lernt das Programm dazu. Möglich wird das durch einen Computeralgorithmus, der bereits zum Patent angemeldet ist und den seine Entwickler immer noch weiter verbessern wollen. Das Thema Datenschutz spiele dabei keine Rolle, sagt Robin Haag.
Wir haben von den Leuten nur die E-Mail. Ich weiß nicht, wo die wohnen, ich weiß nicht, was sie machen. Man kann fast sagen, alle unsere Profile sind anonymisiert.
Haben die Jungunternehmer denn gar keine Angst davor, dass jemand ihre Technologie nachbaut? Haag lächelt nachsichtig.
Wenn 5 sehr, sehr Senior Developer an dem arbeiten, was wir gerade machen, bräuchten sie mindestens 24 Monate, wenn sie denn wissen, wie es geht und eine Roadmap haben, um das zu bauen, was wir jetzt haben. Das ist sehr, sehr schwer.
24 Monate in der Welt der Internet-Startups ist das eine halbe Ewigkeit. Hier gelten andere Gesetze als bei klassischen Unternehmen. Dazu gehört auch, dass es derzeit noch kaum jemanden interessiert, ob Jobspotting Gewinn macht. Es zählt einzig und allein zu wachsen und bekannt zu werden. Etwas Geld wird verdient, indem Stellenportale wie Monster.de 25 Cent pro Klick und Bewerber zahlen.
Sind es also 25 Cent, der klickt im Monat, keine Ahnung, ich mache im Monat ungefähr 4 Euro, der bleibt 3 bis 6 Monate, das heißt, ich verdiene an jedem User ein paar Euro. Aber wenn ich 100.000 User habe, dann mache ich immerhin schon nach 3 Monaten 600.000 Euro.
Soweit die Theorie. In den ersten 2 Monaten hat Jobspotting 20.000 User gewinnen können. Davon kann das Unternehmen noch nicht leben. Die insgesamt 9 Mitarbeiter werden aus $400.000 Seed-Kapital bezahlt, das bei sogenannten Business Angels eingesammelt wurde. Alle 4 Gründer leben praktisch von ihren Ersparnissen und die brauchen sich langsam auf.
Bei der nächsten Finanzierungsrunde würde ich vielleicht gern 500 Euro mehr netto haben. Ja, das wäre cool. Aber man sagt, dass man sich das erste Mal richtig ausbezahlt als Gründer, ist eigentlich erst mit der Serie B, nennt man das. Das sind so dann 5 bis 10 Millionen Fremdkapital. Und die nächste, die wir machen, ist eher so 2 Millionen. Und am Anfang probierst du all dein Geld bei einem Technologieunternehmen in Personal zu geben. Es ist wichtig, die besten Leute zu haben.
Die interessiert bei weitem nicht nur die Bezahlung. Wichtig, so Haag, sei die freundschaftliche Atmosphäre und die Herausforderung, coole Aufgaben zu lösen. Das Thema ist international, Umgangssprache ist Englisch. 2 Mitarbeiter kommen aus Polen, einer aus Spanien. Einer der Gründer ist zur Hälfte Perser und in Schweden aufgewachsen. Er kocht jeden Montag für alle, jeden Mittwoch geht es auf Firmenkosten in ein Restaurant. Das gemeinsame Frühstück an der langen Bierbank zwischen den Schreibtischen ist genauso selbstverständlich wie die absolut flexiblen Arbeitszeiten.
Bei uns kannst du kommen und gehen, wie du magst. Ich muss dich auch nicht sehen, ist mir total egal. Du kannst super viel Homeoffice machen, um 18 Uhr ist hier jeder zu Hause. Wir arbeiten in der Zeit, wo wir hier sind, enorm strukturiert und effizient.
Doch nicht nur die Arbeitszeiten unterscheiden sich von einem klassischen Unternehmen. Es gibt praktisch keine Hierarchien. Der Einzelne ist Teil eines Teams, an dessen Erfolg er eigenverantwortlich mitarbeitet.
Was die Person macht, ist mir total egal. Was sie machen will, ist mir total egal. Strategie ist, und das kann die alles bestimmen. Wenn sie mit mir Zeit verbringen möchte und es als Sparringspartner braucht, bin ich da. Wenn nicht, einfach so, wie es läuft. Wir setzen einmal alle 3 Monate OKRs, Objective and Key Results, also die Zielsetzungen für die Zukunft. Und das ist auch nicht so deutschmäßig so, wenn du das erreichst, dann ist das dein Incentive und dann kriegst du deine Incentivierung und dann kriegst du so und so viel Geld mehr, sondern das ist Google-mäßig. Das heißt, du probierst immer Ziele zu haben, die du eh nicht erreichen kannst. Das machst du für dich selber. Und dann probierst du damit umzugehen.
Wer sich nur erreichbare Ziele setze, der fordere sich nicht genug, erklärt Haag. Gleichzeitig räumt er ein, dass es natürlich auch nicht gut sei, alle Ziele zu verfehlen. Definitiv kein gesetztes Ziel ist es für die 4 Gründer, Jobspotting in absehbarer Zukunft zu verkaufen, wie das bei Startups häufig vorkommt. Ja gut, räumt Haag ein, wenn der Kaufpreis unfassbar hoch sei, dann würden sie natürlich darüber nachdenken. Bislang gab es aber nur ein Beteiligungsangebot und der Investor wollte mitreden. Und das, so betont Robin Haag, komme auf keinen Fall in Frage.
Sabine Kinkertz berichtete. Und damit endet der Wirtschaftspodcast der DW für heute. Die Technik hatte Lennart Lippold. Ich bin Nicolas Martin. Morgen sind wir hier wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.